Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast bedarf wahrscheinlich überhaupt keiner Vorstellung. Ihr habt alle bestimmt schon mal Christoph Heuermann und Staatenlos gesehen. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass er heute mit mir im Gespräch ist. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, grüß dich. Freue mich, mit dir zu sprechen.
Ja, du hast auf vielen Podcasts und in vielen Interviews schon erzählt, was du grundsätzlich machst, um es vielleicht mal in ganz, ganz kurzer Form mit ein, zwei Sätzen zusammenzuführen. Du bist ausgewandert und inzwischen berätst du Leute, die ebenfalls auswandern wollen, hauptsächlich über Steuerberatung zu jedem Land, wie man Steuern vermeidet, wie man einen Doppelwohnsitz hat oder sowas oder gleich überhaupt keine Staatsgebundenheit mehr hat. Und das ist dein Geschäftsmodell. Das machst du jetzt seit was? Über 10 Jahren, richtig?
Seit knapp 10 Jahren. Wir machen jetzt im Mai eine große Veranstaltung zum Jubiläum. 10 Jahre Staatenlos CH.
Ja, wunderschön. Und bei der Eigentümlich Freikonferenz in Usedom hast du auch schon einen Vortrag gehalten. Ich weiß gar nicht gerade, ob er schon draußen ist. Vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gespräch online sein wird, kann man den auch schon sehen. Und ansonsten, wie gesagt, bist du in entsprechend vielen Podcasts, wo du über dieses Thema permanent erzählst. Deswegen dachte ich, lass uns heute ein bisschen ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, wie du so zum Libertarismus gekommen bist. Du hast dir ja, bevor du ausgewandert bist, Gedanken darüber gemacht, warum Steuern Raub sind und bist auf diese ganzen Ideen und so weiter gestoßen. Da dachte ich, sprechen wir doch mal ein bisschen über deinen Einstieg in diese ganzen Themen.
Ja, das war tatsächlich ein riesiger Zufall, dem auch ein kommunistischer Professor zu verantworten hat. Ja. Kann man ein bisschen ausholen. Ich habe damals nach der Schule erst ein Jahr in Neuseeland gelebt, freiwilliges soziales Jahr gemacht, war mir damals immer noch nicht sicher, was ich studieren wollte. Ich wollte erst Jura studieren. Dann habe ich Politikwissenschaften gedacht, dann habe ich so ein bisschen was dazwischen gemacht, nämlich Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz, ja. Mit dem Ziel, damals Beamter zu werden tatsächlich. Ich wollte bei der EU arbeiten, bei der UN arbeiten, vielleicht Diplomat im Auswärtigen Amt in Deutschland werden. Habe das Studium wirklich mit diesem Ziel angetreten. Bin dann aber tatsächlich im ersten Semester zum Libertären mutiert. Wie ist das gekommen? Wie man das so kennt, erstes Semester Uniparty, ging ein bisschen lang. Erste Stunde des Seminars Klassiker der politischen Philosophie verschlafen. Dort wurden Themen zwangs zugeteilt, ja, oder freiwillig zugeteilt. Aber ich war ja nicht da. Also habe ich bekommen, was übrig war. Was war übrig? Friedrich August von Hayek. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie von dem Mann gehört. Hatte mehrere Monate, ich glaube 3 Monate Zeit, mich für mein Referat vorzubereiten. Damals war ich längst nicht so selbstbewusst wie heute. Damals hatte ich extreme Angst vor Vorträgen. Bin schon immer noch kein sonderlich genehmer Public Speaker. Ich glaube, jetzt Eigentümlich Freikonferenz war der einzige Vortrag, letztes Jahr nicht gehalten habe. Dennoch, damals war es noch deutlich schlimmer. Und ich habe mich extrem akribisch darauf vorbereitet, sehr viel über Hayek gelesen. Erstmal sein Buch Der Weg zur Knechtschaft, dann weitere Werke, die wirklich seine Sozialphilosophie zum Ausdruck bringen. Und die Gedanken haben mich einfach inspiriert, die haben mich gecatcht, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie irgendwas von diesen Gedanken gehört. Ich würde mich damals schon so ein bisschen als politisch-sozialliberal bezeichnen. Ich war damals ein großer Demokrat. Ich habe damals tatsächlich im ersten Semester, war ich Mitglied der Piratenpartei in Konstanz. Ja, ich war als Wahlhelfer engagiert, war halt politisch sehr interessiert, aber ich wusste überhaupt nichts vom Libertarismus. Und Hayek hat mich dann so ein bisschen auf den rechten Pfad gebracht. Nach dem Vortrag habe ich dann offensichtlich auch meine erste Hausarbeit über Hayek geschrieben. War, glaube ich, der Vergleich des Freiheitsbegriffes von Hayek und John Stuart Mill, einem Liberalen aus dem 18. Jahrhundert. Und bin natürlich auf andere Namen und Werke gestoßen. Dann hatte ich Semesterferien, fast 2 Monate. Was habe ich gemacht? Ich habe mir mal einige dicke Schinken aus der Uni-Bibliothek ausgeliehen, die es da durchaus gab. Das waren dann so Namen auf einmal wie Ayn Rand, Hans-Hermann Hoppe, Murray Rothbard, Ludwig von Mises.
Die stehen in der Uni-Bibliothek rum?
Die stehen tatsächlich in der Uni-Bibliothek in Konstanz, stehen die alle rum. Ja, also ja. Das ist eine gute Uni-Bibliothek, ist sehr bekannt, weil sie auch 24/7 offen ist. Da habe ich schon einige Nächte verbracht und Sachen vorbereitet und eben auch viele dieser Bücher ausgeborgt. Ja, da saß ich oft in meinen Vorlesungen der Verwaltungswissenschaften weiß ich noch sehr gut, dass ich in diesen Vorlesungen nebenbei Atlas Shrugged, The Fountainhead von Ayn Rand, Human Action von Ludwig von Mises und viele andere Sachen gelesen habe. Und damals dachte ich, ich wäre der einzige Libertäre. Ja, ich dachte, es gibt keinen einzigen anderen Libertären in Deutschland. Es ist komplett ausgestorben. Ich bin der Einzige. Da habe ich mich so ein bisschen informiert. Meine Zeit bei der Piratenpartei war schon fast zu Ende. Ich war damals sogar Schatzmeister im Kreis Konstanz. Allerdings nur für 6 Wochen, dann bin ich zurückgetreten. Und dann auch bald aus der Partei ausgetreten, weil damals, als ich eingetreten bin, hat diese Partei noch relativ libertäre Ideale vertreten, sondern aber sehr schnell ins Sozialistische umgeschlagen. Ja, und dann wollte ich natürlich auch nicht mehr Mitglied sein, ja.
Die Piratenpartei hatte ja, bevor sie in das Sozialistische abgedriftet ist, eigentlich nur Freiheit im Internet auf dem Schirm, oder?
Ja, es waren auch einige Leute da, die heute durchaus auch der libertären Szene zuzurechnen sind, die dann alle relativ schnell, als es Ideale gekapert wurden, rausgegangen sind. Die natürlich versucht haben, die Partei wirtschaftsliberal zu prägen, aber das war natürlich dann schnell zum Scheitern verurteilt.
Ja, ich kenne da tatsächlich auch noch ein paar Leute, die mir gesagt haben, sie waren mal bei der Piratenpartei, weil so Artikel 13, was von der EU kam und so weiter, da waren sie alles dagegen, waren sie sogar protestieren und fanden die Piratenpartei am Anfang ganz gut. Ja, und dann kamen halt die Kommunisten und haben sie unterwandert mit all ihren Vorwürfen. Naja, also gegen Anfang war ich der Piratenpartei auch nicht abgeneigt, als ich gemerkt habe, da kommt immer mehr Zensurmaßnahmen auf uns zu und die Piraten haben sich dagegen gestellt, da fand ich die auch noch ganz gut. Aber danach, ja, kam halt der ganze andere Kram, verstehe ich schon. Ja, hast du dir schon Kontakte dann zu Libertären gesucht? Weil es gab ja eine libertäre Szene, die war klein, das ist schon richtig, die ist auch immer noch, die ist zwar am Wachsen, aber die ist auch immer noch relativ klein. Aber wenn, dann besteht sie wahrscheinlich eher aus so einem, naja, sag ich mal, Ü-60-Jährigen. Die halt Hayek gelesen haben und so weiter und so fort. Heutzutage übers Internet würde ich sagen, ist das viel rasanter verbreitet. Es haben auch viel kritische Dinge wie Pandemie und so weiter geholfen. Aber also Hayek-Clubs und so weiter gibt es ja schon. Oder
ja, genau, ich bin dann innerhalb weniger Jahre sehr tief darin eingestiegen. Ich glaube, meine ersten Bekanntschaften tatsächlich mit Libertären habe ich irgendwann im Juni, Juli des Jahres gemacht. Das war 2016. 2015 habe ich mit dem Studium angefangen. Da war ein Seminar in der Theodor-Heuss-Akademie der FDP-Stiftung in Gummersbach. Hat ein Freund von mir organisiert, heute immer noch, habe ich gerade in Thailand getroffen vor 2 Wochen. Und da habe ich so erstmal so ein bisschen diese libertären Gedanken, libertäre Leute getroffen. Habe mich dann auf ein Programm beworben, das hieß die Woche der Freiheit, organisiert von der Hayek-Gesellschaft. Da war ich im ersten Jahrgang 2016. Die Woche der Freiheit, das war dann einfach eben so eine Sommerakademie, die sich mit den klassischen liberalen Denkern auseinandergesetzt hat. Und da habe ich wirklich sehr gute Kontakte bekommen, mit denen ich teilweise immer noch befreundet bin. Und das hat mir so ein bisschen den Anstoß gegeben, dann stärker in die libertäre Szene reinzugehen. Ja, als Student dachte ich, wie finanziere ich mich? Am besten natürlich durch den Staat, habe mich für die Friedrich-Naumann-Stiftung als Stipendiat beworben, wurde tatsächlich auch aufgenommen, weil ich damals einige Sachen nebenbei gemacht habe. Ich war dann auch in der liberalen Hochschulgruppe engagiert, nicht in der FDP, aber in der LAG, bei den Julis in Konstanz, in einigen anderen sozialen Projekten. War damals noch ein ganz guter Student, wurde dann tatsächlich von der Begabtenförderung auch aufgenommen. Obwohl ich Libertärer war, ich weiß von vielen anderen Freunden in der Zeit, die Studierende waren, die waren da gar nicht so erpicht drauf, die ganzen Anarchokapitalisten und Libertären aufzunehmen. Die meisten wurden abgelehnt, aber ich habe es irgendwie reingeschafft. Habe dann auch schnell gesehen, dass die Stipendiaten in der FDP-nahen Stiftung alles sind, aber nicht liberal, zumindest nicht wirtschaftsliberal oder libertär. Ein Großteil der Diskussion hat sich dort tatsächlich um Schulpflicht und Klimawandel und andere Sachen gedreht. Aber es gab natürlich auch ein paar Ausnahmen. Und ich habe viele Seminare dort besucht und bin mit der Zeit eben auch so ein bisschen in diese libertäre Sache reingewachsen. Es kamen dann die ersten Konferenzen, Students for Liberty in Europa. Ich habe mich dort beworben, war dann Local Coordinator der Students for Liberty, war da sehr engagiert während meiner Studentenzeit, dann auch im Zuge dieser Woche der Freiheit den ersten Hayek-Club gegründet in Konstanz. Da gab es noch keinen. Ja. Für die Hayek-Gesellschaft auch damals ja einen kleinen Skandal gesorgt. Mittlerweile, 15 Jahre später, kann ich mal die Story erzählen. Ist vielleicht ganz interessant. Nimmt mir der alte Habermann sicherlich nicht übel. Wir haben damals eine initiale Veranstaltung gemacht. Ne? Schönes Restaurant, so 25 Leute eingeladen. Aber auch ein Vertreter der lokalen Presse des Südkoreas. Und der Habermann hat halt einige Dinge erzählt. Der Vorstand der Heilgesellschaft. Ja, wir sind mit unseren ganzen Leuten in den deutschen Talkshows drinne. Wir haben quasi das System unterwandert wie Al-Qaida, hat er gesagt. Ja. Das stand natürlich am nächsten Tag in der Tageszeitung. Auf erster Seite Südkorea. Großer Artikel, Titel Sozialstaatsgegner formieren sich in Konstanz mit Bild von mir. Was natürlich mega Werbung war, was uns auch extrem viele Besucher dann zu unseren Veranstaltungen gebracht hat. Ja, ich war da sehr engagiert in Konstanz, zwar eines der größten Haie-Clubs damals. Hatte mal eine Veranstaltung mit dem Lars Feld, immer noch Wirtschaftsweise der Bundesregierung, mit dem Prinzen von Liechtenstein, da kamen teilweise über 200 Leute. Ja, mittlerweile gibt's den Club nicht mehr. Ich lebe halt immer von den Leuten, die vor Ort sind und Sachen organisieren. Aber damals war es eine ganz coole Sache. Sprich, hatte den Higher Club. Ich war bei den Students for Liberty. Bin dann viel zu irgendwelchen libertären Konferenzen gegangen. Aber der eigentliche libertäre Durchbruch kam dann erst, als ich sozusagen auch für libertäre Initiativen gearbeitet habe. Ich hatte dann mein Pflichtpraktikum, 6 Monate Praktikum. 3 Monate war ich in Wien beim Scholarium, Raim Takisadegan, einer der führenden Köpfe der österreichischen Schule. Da habe ich sehr viel darüber gelernt. 3 Monate war ich im Bundestag und im Wahlkreis bei Frank Schäffler, FDP-Politiker, damals zumindest der libertärste FDP-Politiker, der damals ja auch eine krasse Kampagne gefahren hat. Direktmandat in Herford, was viele nicht wissen. Herford ist sein Wahlkreis gewesen. Also rein zufällig komme ich aus dem gleichen Wahlkreis des damals libertärsten deutschen Politikers. Und rein zufällig, oder das hat eher damit zu tun, dass wir uns damals um diese Themen gekümmert haben, sitzt ja auch die größte deutsche Kryptobörse, Bitcoin.de in Herford. Ja, ja, das hängt alles miteinander zusammen und ist eine ganz interessante Anekdote. Ja, und nach diesem Praktika habe ich dann ein Auslandssemester gemacht, um meine Sachen noch zu vertiefen. Ich bin damals ganz bewusst nach Madrid gegangen, um bei Philipp Bargus und Jesus Huerta de Soto, österreichische Schule, zu studieren. Ich war an einer anderen Uni, ich war an der kommunistischen Kompetenze, habe da aber faktisch nichts gemacht.
Bin heißt die wirklich so oder sprechen bitte? Wir?
Nee, die habe ich nur so gesagt, weil das alles hingedacht sind, ja.
Ja, klar.
Und bin halt freiwillig an die andere Uni gependelt, um bei den Vorlesungen von Bargus und de Soto dabei zu sein und fand das sehr inspirierend. Hab etliche andere Sommerakademien besucht. Das führt zu weit, das alles aufzuzählen, aber ich habe mir dann doch recht schnell ein sehr breites Netzwerk geschaffen und nach auch alle wesentlichen Köpfe der österreichischen Schule des Libertarismus in Europa persönlich kennengelernt. Eine Sache muss ich vielleicht noch erwähnen, durch die Grenznähe Konstanz zur Schweiz hatte ich natürlich recht schnell gute Kontakte in der Schweiz. Liberales Institut in Zürich, der Modelhof, wenn ihr das was sagt, Daniel Model, ein Unternehmer aus der Schweiz, hat ganz grenznah, keine 15 Minuten von Konstanz aus, eine Veranstaltungsstätte erbaut, wo es jeden Freitagabend so geselliges Beisammensein, Vorträge gab. Da gab es auch mal einen Vortrag von Hans-Hermann Hoppe. Und so bin ich da langsam aber stetig in die ganze Szene reingewachsen, habe die wichtigen Leute kennengelernt, war sehr engagiert und war natürlich dann auch philosophisch voll vom Libertären überzeugt. Was dann dazu geführt hat, letzter Satz, dass ich mich natürlich nicht mehr als Beamten, zukünftigen Beamten identifizieren konnte und schon bereits so im 2., 3. Semester wusste, ich studiere das jetzt noch pro forma zu Ende, aber ich werde nicht Beamter, ich werde irgendwie selbstständig oder so, ja.
War schon spannend und auch interessant, wie viele Kontakte man schnell knüpfen kann. Aber so wie es für mich klingt, naja, hast du schon eine ordentliche Begabung und Begeisterung für das Thema auch entsprechend mitbekommen, ne? Ich find's gar nicht mal so selten, dass man sich am Anfang denkt, man will vielleicht Beamter werden oder Verwaltung oder sowas irgendwie in EU-Richtung machen, weil das hat so diesen Anstrich von, naja, irgendwie ist es international und wir müssen gemeinsam sein und beim Libertarismus geht's dann auf einmal in die Dezentralität, in die Gegenrichtung. Also begegnet das schon häufiger, so dass Leute
ja... Ja, ich habe ja genau das auch gemacht. Ich bin jetzt letztlich Botschafter der Freiheit, kann ich sagen. Bin trotzdem Diplomat geworden, aber in ein bisschen anderen Kontext und bewege mich eben viel mehr um die Welt, als ich das je als Botschafter eines Staates hätte machen können. Ja.
Welche Sprachen sprichst du eigentlich alle?
Ich spreche eigentlich nur Deutsch, Englisch und Spanisch recht gut. Alles andere, ich habe mal Französisch gelernt, Russisch gelernt, Arabisch gelernt, aber alles wieder vergessen. Ja.
Ja. Nee, also weil Spanisch war jetzt klar, wenn du schon an der Hochschule in Madrid tiefen Wirtschaftsstoff folgen kannst, dann muss das, denke ich, schon sitzen. Dann hätte ja sein können.
Das war damals deutlich besser als heute, aber weil ich natürlich auch eine Vorliebe für Lateinamerika habe, dort gerne bin, hat es sich auf einem halbwegs leidlichen Level gehalten.
Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du bist ganz am Anfang, kriegst quasi als Pflichtlektüre, weil du da an der Uni was bestehen musst, den Namen Hayek vorgeworfen, kennst du noch überhaupt nicht, aber dann beschäftigt es dich. Was packt dich daran? Was ist, wo würdest du sagen, bei dir ist so ein, das habe ich vorher noch nie gehört und das hat mich stark beeindruckt. Bei mir war es ja Demokratie, der Gott, der keiner ist. Da bin ich direkt irgendwie voll in den Kaninchenbau gestürzt, weil man hört das ja nie, dass Demokratie irgendwie nicht die beste Regierungsform ist. Und auf einmal spricht Hoppe von Zeitpräferenz und allein dieser Begriff war für mich so, dass ich ihn noch nie gehört habe. Und das hat mich extrem reingestoßen. Bei Hayek ist es vielleicht noch, ja, der spricht auch von Zeitpräferenz, aber so irgendwas überzeugt einen ja so richtig tief, oder? Was war das bei dir?
Ja, das war einerseits so ein bisschen eben die Wirtschaftstheorie, die ganz anders ist, das, was ich damals initial an der Uni gelernt habe natürlich auch. Und überhaupt, dass die Gedanken eben ganz konträr sind zum Mainstream, zu dem, was man in der Schule alles so mitgenommen hat. Ja, da war man sehr politisch interessiert, hat viele Sachen gelernt, aber natürlich nichts in diese Richtung des Libertarismus. Ja, das waren quasi ketzerische Gedanken. Vor allem als Verwaltungsstudent, da bin ich natürlich immer auch richtig ausgefallen und relativ schnell natürlich auch ausgeschlossen und isoliert worden mit meinen Ansichten. Ich hatte eben erwähnt, wir hatten den Hayek-Club, wir wurden tatsächlich mehrmals, ich glaube ganze sechs Mal hat das Studentenparlament versucht, uns unseren Status als Hochschulgruppe abzuerkennen, weil wir Nazis seien. Ja? Ja. Der typische Vergleich Libertäre und Nazis, der hinten und vorne nicht passt, aber tatsächlich sind solche Veranstaltungen, die wir organisiert haben, an der Uni unerwünscht gewesen. Und das hat mir natürlich von früh auf ein recht dickes Fell antrainiert, eine recht starke Gleichgültigkeit gegenüber Anfeindungen, die mir natürlich heutzutage auch sehr nützlich ist. Und damals habe ich halt immer schon viel gelesen, auch sehr viele Sachbücher schon gelesen, bevor ich überhaupt zum Libertären gekommen bin. Ich habe das natürlich an der Uni auch fortgesetzt, gerade dann die letzten 2 Jahre. Habe ich praktisch nicht mehr studiert, nur noch das absolut Allermindestnotwendigste gemacht, aber mich sehr stark selbst weitergebildet, weil ich wollte ja selbstständig werden, ich wollte Unternehmer werden. Ich habe sehr viel zum Thema Unternehmensaufbau, Business, Marketing, Psychologie und so weiter gelesen, aber auch sehr viele Biografien erfolgreicher Unternehmer, generell Weltgeschichte, Biologie, Psychologie, Evolutionstheorie und so weiter und so fort. Ich habe gemerkt, alle Sachen, die dort irgendwie besprochen werden, machen irgendwie aus einer libertären Sicht Sinn. Ja, also irgendwie das Gesamtbild der Welt, eine holistische Ansicht, hat irgendwie immer mit dem Libertarismus zusammengepasst. Alles, was irgendwie so die Grundtheorien des Libertarismus oder des freien Marktes sind, haben auch perfektes Abbild auf natürlicher Ebene gefunden. Ja, viele menschliche Prozesse, viele Systeme funktionieren ideal, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Das hat mich sehr stark gecatcht. Ich habe auch damals eine starke Spiritualität hin zum Taoismus verspürt. Auch der Taoismus ist so eine Art libertäre, sag ich mal, Religion oder Philosophie. Hat mich auch sehr angesprochen. Ich habe da mal ein sehr spannendes Buch, eines meiner Lieblingsbücher, The Tao of Capital, vielleicht kennst du das. Marc Spitznagel kann ich sehr empfehlen. Der hat tatsächlich kombiniert die österreichische Schule mit dem Taoismus, um zu spannenden Investment und unternehmerischen Entscheidungen zu kommen. Ja.
Daoismus ist im Ursprung Laozi, richtig?
Genau, Laozi, Zhuangzi, auch Sun Tzu, die Kunst des Krieges, das waren alles Taoisten.
Das habe ich gelesen. Laozi selbst glaube ich weniger. Aber das ist das Grund, also mir ist schon der Begriff klar. Konfuzius habe ich gelesen, aber das geht in eine andere Richtung. Aber habe mich nur gefragt, ob man jetzt Laozi heutzutage noch gut lesen kann, weil es schon sehr alt, ne? Da reden wir von 500 vor Christus oder sowas in den Dreh.
Ja, noch älter. 2000, 3000 vor Christus im Regelfall. Es gibt natürlich endlich die Übersetzungen, die oft auch anders aussehen. Es ist ein relativ kurzes Werk, was man in einer halben Stunde durchgelesen hat, aber auch sehr prägend sein kann, sehr viele spannende Gedanken für das eigene Leben beinhaltet, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich war jetzt nie wirklich tief da drin, irgendwie ein religiöser Eifer oder so, aber ich finde es einfach als praktische Lebensphilosophie sehr geeignet. Das zentrale Prinzip ist neben den Yin und Yang, das viele kennen, das Wei-Wu-Wei, quasi die aktive Passivität, dass Dinge aus sich selbst erstehen, eigentlich das, was Hayek als spontane Ordnung bezeichnet. Die unsichtbare Hand des Marktes, die alles koordiniert und regelt, ohne dass wir dafür eine zentrale Instanz bedürfen. Und das hat mich einfach sehr angesprochen und das hat mich sehr auch für mein eigenes Leben inspiriert.
Ja, verstehe. Gut, die unsichtbare Hand des Marktes halte ich für eines der am meisten missbrauchten Metaphern, die Linke irgendwie ranziehen. So, das wird ja nur in einer Zeile von Adam Smith erwähnt und was er damit meint, ist ja keine tatsächliche Hand, die eingreift. Aber es wird immer wieder missbraucht. Aber so bleibt man auch irgendwie im Gespräch. Aber ich finde es schon spannend, aber das mit dem Bücherlesen ist auch immer das, was ich sage. So heutzutage erlebe ich noch häufiger, dass unfassbar viele Leute einfach überhaupt gar nicht mehr lesen und die nur noch Filme gucken, Podcasts hören oder sowas oder Vorträge und sich damit informieren.
Das ist genau die Sache. Fast alle schauen halt nur noch YouTube oder hören sich meinen Podcast an. Das war bei mir nie die favorisierte Informationsaufnahme. Also immer noch. Ich schaue faktisch nie ein YouTube-Video. Ich lese immer. Einfach, weil ich deutlich schneller lesen kann. Selbst wenn ich mir das irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit reinziehe, kann ich immer noch 10-mal so schnell lesen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil in meinem Business.
Ja, mir geht's auch so. Hast du damals noch physische Bücher gehabt? Weil jetzt hast du bestimmt wahrscheinlich nur noch ein Kindle, oder?
Ja, tatsächlich hatte ich erst physische Bücher, eben aus der Uni-Bibliothek. Ich habe dann relativ schnell während des Studiums über einen damaligen Freund Zugang zu einer Quelle bekommen, wo ich quasi als armer Student unlimitiert kostenlose Bücher runterladen konnte. Das hat mich damals sehr geholfen, muss ich sagen. Heutzutage kaufe ich tatsächlich meine Bücher, meistens, um ein bisschen was zurückzugeben. Aber damals gab es ja gewisse Börsen, wo man sich gütlich tun konnte und den Kindle dann mit hunderten von Büchern fluten konnte. Und weil ich damals schon viel gereist bin, gab es natürlich auch sehr lange Busfahrten, sehr lange Autofahrten und so weiter, wo ich viel Zeit hatte zu lesen. Ja, und ich hat mich immer mitgenommen. Ich habe mich damals in den ersten 2 Jahren extrem auf libertäre Literatur gestürzt. Wir haben es eben ein bisschen angesprochen. Bin da auch wirklich sehr tief durchgestoßen, fast alles von Mises, von Rothbard, von Hoppe, von Hayek und so weiter gelesen. Und das habe ich seitdem eigentlich fast nicht mehr getan. Also so die letzten 10 Jahre, wo ich Staatenlos aufgebaut habe, habe ich praktisch kaum bis keine libertäre Literatur mehr gelesen, weil es einfach durch diese Aktivität im Studium sich so stark eingeprägt hat, dass du halt so die wesentlichen Basics, die du mal nach außen kommunizieren musst, weißt. Und dann oft natürlich mit anderen Sachen beschäftigt bist, die so ein bisschen die praktischere Freiheit mehr ausleben. Und das war natürlich auch so ein bisschen der Wandel von mir dahin, der ganz wichtig ist, dass ich irgendwann verstanden habe, zumindest in Deutschland ist die, sag ich mal, politische Freiheit eher unwahrscheinlich, allein demografisch. Das klappt, wie man mittlerweile sehen kann, ganz gut in Ländern wie Argentinien, die eine deutlich jüngere Bevölkerung haben. Aber in Deutschland sehe ich das aktuell noch nicht, dass da irgendwie eine libertäre Partei in Kürze an der Macht stehen wird. Und deswegen kann ich eben den Weg über die Ideen zu gehen immer ganz entscheiden. Das mache ich heutzutage ja auch. Das habe ich ja auch staatenlos gegründet. Ja, damit ich einerseits Leuten praktische Lösungen anbieten kann, in hier und jetzt frei zu leben. Andererseits aber natürlich auch so ein bisschen Querfront-Strategie zu machen, habe ich das immer bezeichnet, die Leute halt über den Libertarismus, über die österreichische Schule und so weiter zu informieren. Aber eben im Hauptpunkt, und das ist immer noch der wesentliche Punkt, eben Parallelsysteme aufzubauen. Ja, also es geht darum, die Leute im Hier und Jetzt zur Freiheit zu befähigen, indem sie die richtigen Strategien nutzen, die Flankentheorie, die ich in vielen anderen Interviews erklärt habe und auch natürlich durch alternative Konzepte wie freie Privatstädte, wo ich seit den Anfangen sehr involviert und investiert bin, Kryptowährungen für das Finanzsystem und vielen weiteren Parallelsystemen. Das ist eben so ein bisschen mein Ansatz gewesen und nicht so sehr der politische Aspekt.
Ja, ich spreche alles, was du angesprochen hast, ist wichtig. Wir könnten wahrscheinlich jetzt zu jedem einzelnen Thema nochmal einen Podcast zusätzlich aufnehmen, aber vielleicht, um es ganz kurz zu halten, ja, das mit den Büchern mache ich ja nun auch. Ich stelle die ja auch kostenlos zur Verfügung, wo ich dann deutsche Übersetzungen zufüge. Bitcoin bin ich sowieso dabei. Meinetwegen Kryptowährungen im Allgemeinen. Hauptsache, es entzieht der den staatlichen Zentralbanken Boden. Und freie Privatstädte hatte ich schon hier auf dem Kanal ein Gespräch mit Jan Bertram. Und im Allgemeinen bin ich ja auch bei dir daran interessiert, dass Leute ihre Steuermodelle optimieren, damit sie weniger an den Staat zahlen, der uns im Allgemeinen unterdrückt. Du kannst ruhig, wenn du magst, nochmal ganz kurz umreißen, was Flaggentheorie ist. Vielleicht kennt der eine oder andere Zuschauer dich tatsächlich noch gar nicht. Aber wie gesagt, es gibt halt sehr viele, sehr lange, sehr intensive Podcasts, weil du das ja auch schon eine Zeit lang machst. Und die kann ich auch nur dringend raten. Die sind sehr spannend. Du unterhältst dich nicht nur darüber, was dein aktuelles Geschäftsmodell tatsächlich ist, sondern auch über dein persönliches Leben. Und dadurch, dass du jedes Land der Welt bereist hast, ist das, kann man das sich sehr, sehr lange geben. Es ist schon interessant, was du alles zu erzählen hast. Aber vielleicht Flaggentheorie ganz kurz.
Die Flaggentheorie ist eine Strategie, die wir in unseren Beratungen anwenden und auch in unserem eigenen Leben natürlich anwenden. Das macht uns eben auch so glaubwürdig. Ich mache das, was ich seit 10 Jahren predige, selber. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Monaten die Staatsbürgerschaft von Vanuatu gekauft. Ja, Vanuatu, kleines Land im Pazifik. Jetzt bin ich nicht nur Deutscher, ich habe einen zweiten Pass. Also wenn Deutschland dieses Interview nicht gefällt und mir meinen Pass entzieht, dann habe ich noch eine Alternative. Ja, und das lässt mich doch jetzt ein bisschen ruhiger schlafen. Dadurch hat sich meine persönliche Freiheit maximiert. Und diese Staatsbürgerschaft ist eine Flagge. Ich würde sagen, die Königsdisziplin der Flagge, die schwierigste Flagge, war jetzt nicht ganz günstig, hat über 100.000 Euro gekostet, sich sowas zu holen. Aber es gibt deutlich einfachere Flaggen. Eine Flagge ist quasi ein Lebensaspekt, den man in ein anderes Land auslagern kann. Das kann zum Beispiel erstmal der eigene Wohnsitz sein, der Firmensitz, bis hin zu Sachen wie das Bankkonto, die Versicherung, wo die Kinder zur Schule gehen, wo mein Auto angemeldet ist, wo mein Mobilfunktarif liegt und so weiter und so fort. Das sind alles Flaggen und die kann man optimieren, weil es gibt nicht nur Deutschland, es gibt nicht nur 197, es gibt 265 autonome Länder auf der Welt mit eigenen Gesetzen für Steuern und viele anderen Sachen. Und diese 265 Länder kann man zu seinem Zwecke nutzen, selbst wenn man in Deutschland lebt. Wenn man bereit ist, auszuwandern, natürlich viel mehr, als wenn man in Deutschland bleibt. Also selbst wenn man in Deutschland bleibt, kann man ganz legal sein Vermögen auf dem Auslandskonto schützen. Man kann ganz legal eine Firma im Ausland gründen und teilweise ordentlich Steuern sparen, wenn auch nicht ganz einfach. Man kann sich einen Zweitwohnsitz im Ausland holen, damit man, wenn es in Deutschland noch weiter bergab geht, vielleicht einen Platz zum Fliehen hat, bis hin zur zweiten Staatsbürgerschaft, die erst seit einem halben Jahr auch in Deutschland erlaubt ist. Ja, also erst seit Juni 2024 ist es überhaupt erlaubt, als Deutscher unbeschränkt mehrfache Staatsbürgerschaften anzunehmen. Das wurde eigentlich eingeführt für die ganzen zahlreichen Mitbürger, die wir die letzten Jahre bekommen haben, dass die einfacher Deutsche werden können und Syrer bleiben dürfen. Aber es hat zum Glück auch einen Vorteil für uns Perpetual Traveler. Und das ist vielleicht das andere Konzept, was ich noch kurz erklären muss. Das steht in enger Verbindung zur Flaggentheorie. Ne, die angewandte Flaggentheorie heißt, dass man in der Regel dann staatenlos lebt, so wie mein Blog heißt. Staatenlos heißt aber nicht, dass wir keine Staatsbürgerschaft mehr haben. Das heißt eigentlich genau das Umgekehrte. Wir, sag ich mal, verlagern unser Leben in möglichst viele Staaten, um möglichst viel Entscheidungsfreiheit zu haben. Denn wenn ein Staat sich irgendwie dumm anstellt, totalitär wird, uns einschränkt, können wir halt den Staat wieder aufgeben. Ja, das heißt, wenn man das durchexerziert, hat man nicht nur mehrere Staatsbürgerschaften, man hat auch mehrere Wohnsitze. Ich habe zum Beispiel einen Wohnsitz in Panama, in Paraguay, in Georgien, ich hatte mal einen in Dubai und so weiter und so fort. Ja, ich habe Firmen in verschiedenen Ländern. Ich habe mein Leben in circa 25 Ländern aufgeteilt, was natürlich sehr krass ist, was ich den meisten noch gar nicht empfehlen würde. Das ist halt mein Job, ich lebe davon, mir macht das Spaß. Aber selbst wenn man sein Leben in 2, 3 Ländern aufbaut, hat man schon gigantische Vorteile zu dem, der halt nur in einem einzigen System verfangen ist. Und man muss halt nicht so viel reisen wie ich, das muss ich immer dazu sagen. Ich habe aus Jux und Dollerei, weil es mir Vergnügen bereitet, alle Länder der Welt und fast alle Territorien besucht, da hänge ich gerade noch dran. Interview gerade aus Malaysia, Borneo, Bundesstaat Sabah. Ich bin hier mitten im Dschungel. Und man kann es reicht schon aus, sage ich mal, ein halbes Jahr weiterhin in Deutschland zu leben und ein anderes halbes Jahr zum Beispiel auf Mallorca. Plakatives Beispiel, aber es würde schon ausreichen, um den komplett gleichen, vorteilhaften, steuerfreien Lebensstil zu führen. Ja, und wer nicht ein multilokales Leben führen will, wenn schon zwei Standorte zu viel sind, es gibt noch immer über 50 Länder auf der Welt, wo man dauerhaft leben kann und trotzdem keine Steuern bezahlt. Natürlich muss man irgendwie das Einkommen erwirtschaften, aus Kapital oder aus einem Remote-Job oder Selbstständigkeit.
Der, so mein innerer Konflikt ist immer so, oder lass mich mal ein bisschen ausholen, ja. Ich habe mal für 3 Jahre in Tschechien gelebt. Das ist jetzt schon unmittelbares Nachbarland, aber eben eine andere Sprache. Die Kultur ist nicht gravierend anders. Du kriegst als Produkte und so weiter schon mehr oder weniger dasselbe. Aber so nach 3 Jahren in meiner Übersetzungstätigkeit in Tschechien, die ich auch immer wieder mal nach Deutschland zurückgefahren bin und sei es nur um Urlaub zu machen oder Freunde oder Familie zu sehen, war es so, ich habe jetzt kein Heimweh in dem Sinne, aber auf lange Sicht vermisse ich einfach dieses Selbstverständnis, das damit einhergeht, dass man deutsche Nachbarn hat, die deutsche Sprache spricht, auch wenn das immer weniger wird, egal wo man in Deutschland ist, man kann inzwischen ja kaum noch durch die Fußgängerzone gehen, ohne nicht mehr andere Sprachen zu hören als Deutsch. Aber dadurch, dass man dann auch als Libertärer zwangsläufig in so ein bisschen einer Politikbubble gefangen ist, sind so ganz viele Leute, die der Meinung sind, ja, wir bringen die richtigen Leute an die Macht und dann wird Deutschland wieder ganz, ganz groß. Und das sehe ich halt als Libertärer so überhaupt nicht kommen. Und deswegen bin ich diesem Auswanderungsmodell im Allgemeinen stark zugeneigt. Aber da sind so andere Interessen, die sich in meinem bloßen Bauchgefühl bewegen, die mir sagen, naja, ich möchte halt einfach nicht wirklich weg. Da finde ich es schon immer recht hilfreich zu sagen, du kannst auch in Deutschland bleiben und trotzdem bestimmte Dinge optimieren. Und auch wenn du sagst, die Hälfte der Zeit in Deutschland leben und die Hälfte der Zeit, weiß ich nicht, vielleicht auf Mallorca und dort was haben, verbindest du damit schon starke Einstiegskosten, weil für zum Beispiel Angestellte wird das deutlich schwieriger, wenn sie nicht remote arbeiten, als für zum Beispiel Selbstständige. Aber du erzählst auch schon immer wieder, im Grunde genommen kann das fast jeder machen, ne? Also es gibt immer irgendwelche Optimierungsmodelle.
Ja, ich meine, gerade Angestellte können in vielen Fällen halt zum Selbstständigen werden. Die können sich mit ihrem Arbeitgeber einigen, den Arbeitgeber abzurechnen. Solche Sachen wie Scheinselbstständigkeit sind Sachen des deutschen Systems. Wenn ich nicht mehr im deutschen System drinne bin, kann ich auch nicht mehr scheinselbstständig sein. Dann bin ich nicht mehr sozialversicherungspflichtig. Dann haben in der Regel beide Seiten Vorteile. Der Angestellte kann seinen alten Arbeitgeber komplett steuerfrei abrechnen, richtig gemacht. Und der ist auch deutlich flexibler und zahlt weniger Beiträge. Ja. Und das kann in vielen Fällen zu einem Win-Win für beide führen, wenn die beiden sich darauf einlassen. Ja, natürlich ist das nicht für jeden möglich. Es gibt viele physische Berufe, die man nicht so einfach ins Ausland verlagern kann. Da muss sich halt jeder entscheiden, ob es wert ist, was anderes zu verfolgen. Oder vielleicht ein gewisses Vermögen aufzubauen, Glück mit Kryptowährung zu haben, was ja sehr viele aktuell nebenbei tun. Viele unserer Kunden sind ganz normale Angestellte, die das über den Zeitlauf der letzten Jahre zu einem beträchtlichen Vermögen mit zum Beispiel Bitcoin gebracht haben und das Ganze jetzt optimieren, indem sie auswandern, ja. Also diese Möglichkeiten bestehen schon für jeden, aber es ist natürlich immer ein Kompromiss. Und oft gibt es auch viele Ausreden, weil den Leuten einfach die Perspektive fehlt. Ja. Ich höre es immer wieder, ach, ich habe Kinder, ich kann nicht weg, bis die Kinder 18 sind. Das mag durchaus so sein, wenn die Kinder nicht weg wollen, wenn sie unbedingt in die deutsche Schule gehen wollen. Aber seien wir mal ehrlich, so gut sind die deutschen Schulen jetzt nicht. Da gibt es zahlreiche bessere Schulen in anderen Ländern oder natürlich auch die Möglichkeit, die Kinder frei lernen zu lassen. Ja. Was gerade wenn die Kinder das vielleicht auch wollen, oft die bessere Lösung ist. Ja. Und das ist natürlich ein großes Feld für uns, was wir eigentlich schon seit Anbeginn auch bespielen, Kinder aus der deutschen Schulpflicht zu retten. Also es geht längst nicht nur um die Steuern, das ist natürlich ein wichtiger Teil für fast alle, aber es sind auch zahlreiche andere Aspekte, die zu einer Auswanderung oder zu irgendeiner Optimierung führen können. Ja,
ja, ich will einfach ein bisschen darauf hinaus, dieses... Für ein paar Leute, die hören, da, die Leute in meiner Bubble sind tendenziell tiefer drin, aber ein paar Leute, die das hören, für die kommt es so fast weltfremd vor. Die haben ihre Sparkassenkarte und weiß ich nicht, haben ihre, keine Ahnung, ihren Dachdeckerbetrieb irgendwo sowas, sind aber grenznah. Und du hast schon in ganz, ganz vielen Interviews angeführt, dass das halt ein Modell ist, in der sie ganz, ganz viel tun können, aber sie wissen halt einfach nicht Bescheid.
Ne? Ja, das stimmt natürlich. Die Perspektive fehlt, aber es gibt oft sehr gute Möglichkeiten. Selbst im deutschen System gibt es zahlreiche Rechtsformen, wie Genossenschaften zum Beispiel, die extreme Vorteile bieten, die aber faktisch niemandem bekannt sind und wo ein typischer Steuerberater auch nicht beraten kann, weil er sich damit nicht auskennt. Genauso bei Grenzen an Sachen. Wer jetzt zum Beispiel in der Nähe von Polen lebt oder zu Holland oder gar zur Schweiz, kann relativ einfach ganz legal dort eine Firma gründen, gleich mal 20% weniger Körperschaftsgewerbesteuer als in Deutschland zahlen und damit dann auch schon einiges optimieren. Da muss man auch kein Millionär für sein. Das kann man schon so ab 50.000 Euro oft kostendeckend mit tatsächlichen Vorteilen angehen. Ja, also diese Möglichkeiten bestehen. Man muss sie halt nutzen.
Und du bist über einfach die Vorstellung, also Libertarismus so und so, hätte ich vielleicht die Welt gerne, hast du dir dann das Wissen über Steuer und Firmen und Unternehmen und so weiter und so fort angeeignet, um dieses Wissen quasi gezielt verkaufen zu können? Ich finde das immer wieder beeindruckend. Man hört dir einfach zu und du kennst dich dann mit buchstäblich jedem Land aus und kannst jedem irgendwie in irgendwas empfehlen oder du wüsstest zumindest ganz genau, wo es steht. Ich wüsste nicht mal, wo ich rangehen soll. Also ich finde das schon krass.
Ja, das ist natürlich mittlerweile die Erfahrung. Nach über 10 Jahren der täglichen Beschäftigung mit diesem Thema, über sicherlich 3.000-4.000 Beratungen, wo du einfach auch natürlich eine Feedback-Schleife hast zu den Kunden, genau weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Die extrem vielen Partnerschaften, die wir in allen Ländern haben, wo natürlich auch regelmäßig berichtet wird, was kommt und was nicht kommt. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Wissen. Aber man muss natürlich sehr viel lesen. Ich habe damals auch sehr viele Steuerwerke gelesen. Einmal im Jahr wird irgendwas von den großen Steuerkanzleien veröffentlicht. So ein Atlas, alle Länder der Welt, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer. Da musst du dann halt mal durchgehen, dir das merken, halbwegs auswendig lernen, es verstehen, es verbinden. Das sind natürlich schon, ja, ist schon einiges an Aufwand, einiges an Disziplin dafür nötig, ja.
Ich nehme an, das funktioniert halt auch nur oder bleibt in deinem Gehirn haften, weil dir das halt Spaß macht, oder? Klar, das mit den Feedback-Schleifen von Kunden verstehe ich natürlich. Dann hast du eine Person beraten, bleibst aber mit ihr in Kontakt und dann sagt ihr dir auch, ja, so läuft's, aber so läuft's halt eben auch nicht und so kannst du dich natürlich weiter verbreiten. Das verstehe ich natürlich intuitiv. Aber dieses da überhaupt reinkommen, sich reinfuchsen, das finde ich einfach beeindruckend.
Aber wir müssen mal gerade eine Pause machen. Mhm. Ich leider raus. Es hat so heftig angefangen zu regnen, dass ich mich gar nicht mehr verstehe.
Okay, lass mich nochmal so reinspringen. Wie durch Feedback-Schleifen zu Kunden hast du natürlich noch mehr darüber gelernt, weil dir Kunden direkt, die bereits das durchgezogen haben, was du ihnen empfohlen hast, nochmal ausgeweitet haben und dir konkret sagen können, das geht und das geht nicht, wie es ganz am Anfang geht. Ich stelle es mir schon, also für mich ist halt so Verwaltung und Steuern ein dermaßen rotes Tuch. Ich kann mich überhaupt nicht damit beschäftigen und so Sachen aus Steuerkanzleien auswendig zu lernen. Das ist halt, da habe ich das Gefühl, da muss man schon eine gewisse Begeisterung mit sich bringen. Verstehst du, mir als Libertärer geht das so und so, ich denke die ganze Zeit, ich lese sowas und denke so, ja, das sollte aber nicht so sein. Und dadurch bildet sich in meinem Kopf automatisch so eine Barriere von, ich kann die nicht richtig überbrücken. Aber bei dir ist es eher so gefühlt, du siehst das sind die Vorgaben und jetzt versuche ich einen Weg drumherum zu finden irgendwie. So ungefähr stelle ich mir das vor.
Genau, es ist halt eine Art Spiel, kann man sagen. Es sind halt Schlupflöcher, legale Schlupflöcher, die man nutzen kann. Und das macht mir typische Freude, diese Schlupflöcher auch zu nutzen und den Starten zu starten, ja. Das ist halt auch zu nutzen. Man muss ja einfach sagen, das ist halt ein weltweites Spiel, an dem 265 Staaten teilnehmen. Und die Staaten, die freundlich sind zu den Bürgern, die werden belohnt. Den schicken wir Kunden. Ja, die gründen dort Unternehmen, die wandern dahin aus, die bringen dem Land Mehrwert. Und die Staaten, die sich schlecht verhalten, die schlechte Dienstleistungen anbieten, die ihre Bürger als Untertan behandeln, nicht als Bürger, die werden halt bestraft. Und da bin ich dann sozusagen der internationale Diplomat, der die Leute in die entsprechenden Länder vermittelt, ja. Das heißt, ich habe natürlich immer mit Staaten zu tun. Ich bin nicht staatenlos, ich habe eigentlich sehr viel mit Staaten zu tun. Aber natürlich in der Hinsicht, dass es möglichst viel Freiheit den Leuten bringt.
Denkst du, dieses ganze Modell wird, also meine Vorstellung ist es, natürlich ist es auch ein Stück weit eine Hoffnung, die freien Privatstädte, Titus Gebel sagt das auch schon so, du predigst davon, im Buch Das souveräne Individuum geht es permanent darum. Ich denke, das ist ein sehr, sehr starkes Zukunftsmodell, dass sich die Staaten eigentlich in absehbarer, ja, vielleicht nicht in kurzer Sicht, aber sage ich mal, die nächsten 25 bis 50 Jahre gedacht, wird sich es eher stärker dezentralisieren als noch weiter zentralisieren. Und ich nehme an, du hast wahrscheinlich schon dein Geschäftsmodell in der Hinsicht begründet, dass du denkst, es geht sehr wohl in die Richtung, oder? Was ist dein Bauchgefühl, in welche Richtung geht's so? Im Augenblick wahrscheinlich eher schlimmer, aber im Allgemeinen?
Ja, ehrlich gesagt habe ich natürlich damit gerechnet, dass es schlimmer wird. Allein aus diesen ganzen libertären Thesen und der Beschäftigung mit der österreichischen Schule war mir klar, noch geht es vielleicht in Deutschland, aber in 10 Jahren, und das sehen wir genau jetzt, werden die Verhältnisse immer untragbarer. Ich habe damals schon natürlich auch andere Bücher gelesen. Bekannte zum Beispiel Nassim Nicholas Taleb, Antifragilität, ja, der quasi sagt, gewisse Dinge profitieren von Druck. Die widerstehen nicht nur dem Druck, sie profitieren davon. Und das war eigentlich mein Ansatz, mein Leben und mein Geschäft da auszurichten, dass ich, obwohl die Welt im Bach untergeht, gerade Deutschland im Bach untergeht, ich davon profitiere. Und das ist natürlich der Fall. Je schlechter die Verhältnisse in Deutschland werden, je schlimmer die Leute behandelt werden, eingesperrt werden, jetzt zum Beispiel durch die Pandemie, desto besser ist es mir persönlich und meinem Business wirtschaftlich gegangen, weil die Leute einfach nach alternativen Lösungen gesucht haben. Ja, ich sage immer, ich wäre am liebsten arbeitslos, das stimmt auch. Ja, wenn ich arbeitslos wäre, dann gäbe es nämlich keine Staaten mehr und keine Steuern mehr. Aber das ist illusorisch. Wir stehen, glaube ich, schon an einem guten Punkt jetzt. Wir gerade sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen am Zenit des woken linken sozialistischen Zeitgeistes. Und ich glaube, da ist schon eine Art Gegenreaktion die nächsten Jahre zu erwarten, politisch in einigen Ländern, Argentinien, El Salvador, USA jetzt vor allem. Auch wenn das natürlich nicht die libertären Musterländer sind, passiert da doch vieles in der richtigen Richtung. Und die Ideen werden rasant verbreitet, eben auch durch diese Politik von Javier Milei zum Beispiel, der das extrem vielen Leuten jetzt über den politischen Wege zugänglich macht, die das vorher nicht kannten. Auch in Deutschland wächst sicherlich die Community und es wächst auch einfach die Zahl der Leute, die den Staat nicht mehr brauchen, ja, die unabhängig leben, die außerhalb des Systems leben. Über uns, würde ich schätzen, haben sicherlich schon 20.000, 30.000 Leute den Absprung aus dem System gewagt und das System vollständig hinter sich gelassen. Und das ist natürlich relativ klein im Vergleich zur Bevölkerungsgröße. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ein Großteil der Menschen will das ja gar nicht. Ne? Ein Großteil der Menschen strebt nach Sicherheit und nicht nach Freiheit. Und das werden wir wahrscheinlich auch nicht ändern können. Und genau deshalb brauchen wir eben diese Parallelsysteme. Das war mir auch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass es schwierig ist, Menschen zur Freiheit zu zwingen. Ja, und deswegen sollte man immer Optionen anbieten. Ich habe eben die Option, du kannst dein Leben durch deine eigenen Entscheidungen freier machen, indem du bereit bist, gewisse Kompromisse zu treffen und zum Beispiel ins Ausland zu gehen. Andere haben eben, ich gründe hier eine freie Privatstadt und du kannst zu uns kommen. Ich nutze hier Bitcoin, um nicht mal das Fiat-System zu nutzen. Das sind halt alles Optionen. Keiner zwingt dich dazu. Damit ist das in meinen Augen auch voll anarcho- und libertär kompatibel, ja.
Vielleicht so aus einer direkten Interesse, benutzt du Bitcoin, wenn du viel rumreist, aktiv? Sind die ganzen Länder, in die du so reist, du bist natürlich wieder in einem tiefen Space in der entsprechenden Szene, aber du wirst ja wahrscheinlich die Lokalitäten auch auf eine Art und Weise besuchen. Wenn du jetzt in Malaysia bist oder sowas, haben viele Leute sowas schon auf dem Schirm oder sagst du, nee, ist eigentlich vollkommen in der Versenkung. Nur die Leute, die Unternehmer sind, haben sowas als Wertspeicher auf dem Wallet, aber tragen das noch nicht in die Öffentlichkeit oder so, sag ich mal.
Das kommt wirklich auf die Länder an. Also hier in Malaysia ja wenig, aber in anderen Ländern habe ich teilweise schon vor sechs, sieben Jahren Leute mit sehr viel Krypto gesehen. Ich saß mal im Taxi in Panama, da hatte der Typ irgendwie 20 Handys in seinem Taxi angelegt, betrieben von Batteriespeicher, die damals Bitcoin gemeint haben, ja. Gerade in Lateinamerika, in vielen Ländern ist das Thema prominenter, oft eben auch aus wirtschaftlichen Problemen, hoher Inflation, Länder wie Venezuela, Argentinien, haben da halt schon eine deutlich höhere Adaption als andere Länder. Ich selbst bin eben auch, weil ich 2011 auf Payeg gestoßen bin, dann faktisch kurze Zeit später auf Bitcoin gestoßen. Ich habe Bitcoin in den Anfangstagen leider sehr viel ausgegeben.
Bitte? Auf was bist du zuerst gestoßen? Das Wort habe ich nicht verstanden.
Bitcoin. 2011 bin ich dann auf
Achso, okay, nee, du hast kein anderes Wort gesagt, dann habe ich es nur falsch verstanden. Okay.
Nee, wegen Hayek und der Beschäftigung mit dem Libertären bin ich eben auf Bitcoin gestoßen. Und ich weiß noch, ich habe 2012 schon in der Bar in Berlin damals, Insider ist das bekannt, Burger und Bier mit Bitcoin bezahlt. War nicht so teuer wie die Bitcoin-Pizza, aber doch ein sehr teurer Burger und Bier im Retrospektive. Leider war ich damals ja ein alter Student. Ich meine, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe auch mit Kryptowährung ganz gut Geld verdient im Laufe der Zeit. Würde mich tatsächlich zu einem der ersten zählen. Ich habe damals schon 2016 in meinen Seminaren, die ich mit Startnuss gehalten habe, eine ganze Stunde dem Thema Kryptowährung gewidmet. Damals stand so der Bitcoin bei 200 Euro. Da sind mir auch noch viele dankbar. Also ich bin da wirklich mit dem Thema aufgewachsen und gelte so ein bisschen auch, denke ich, als einer der führenden Steuerexperten für diese Thematik weltweit. Und da kommen auch sehr viele Leute zu mir, ja.
Kann ich mir sofort vorstellen. Ja, es macht bestimmt auch Spaß, wenn man mit in die Vorreiterrolle einsteigt, merkt, man hat sich in ein Thema vertieft und dann wird das extrem lukrativ bedankt auf die Art.
Ja, ich habe damals ja tatsächlich 2015 meine Bachelorarbeit schon zum Thema Blockchain und Bitcoin geschrieben, im Bereich politischer Philosophie beim Professor, der mich damals tatsächlich libertär gemacht hat, sozusagen. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Der Professor, der dieses Seminar gemacht hat, was ich am Anfang beschrieben habe, ist eigentlich Kommunist, strikter Kommunist. Aber er war immer den, sag ich mal, anderen Meinungen offen gegenüber, hat eben auch ganz explizit immer libertäre Denker in den Seminaren und so weiter besprochen. Und bei ihm habe ich viele spannende Arbeiten gemacht. Kann man einiges im Internet noch nachlesen. Ich habe eine Hausarbeit zum Thema die Tyrannei der Mehrheit gemacht, Alexis de Tocqueville, sehr interessant, und das hat mir auch sehr viel gezeigt, und eben auch meinen, ja, sag ich mal, Anschub Richtung Dezentralismus gegeben. Also bin ein großer Anhänger von dezentralen Strukturen, das ist sicherlich schon rausgekommen. Und deswegen natürlich auch von dezentralen Währungen wie Krypto, ja.
Wenn du jetzt jemandem empfehlen sollst, jemand kennt dich noch nicht und er möchte sich den ersten Eindruck verschaffen, ist startenlos.ch deine Website der erste Anlaufpunkt oder was würdest du Leuten als allererstes empfehlen? Ich würde direkt auf irgendwelche Podcasts gehen oder sowas. Natürlich verlinken wir das ein oder andere in der Videobeschreibung, damit Leute sich...
Ja, ich meine, man kann auf startenlos.ch gehen, da ist alles Wesentliche verlinkt. Da sind auch hunderte von Podcasts wahrscheinlich von mir mittlerweile verlinkt. Ja. Ich habe auch einen YouTube-Channel, der doch recht aktiv ist, wo sehr viele Videos zu finden sind, wer sich das lieber anhört. Ich würde empfehlen, erstmal so ein bisschen auf dem Blog zu stöbern. Es sei denn, man hat keine Zeit, weil man irgendwie erfolgreicher Unternehmer ist und viel Steuern zahlt, dann kann man natürlich auch gleich irgendwie eine Beratung bei uns buchen. Hier ist nochmal wichtig zu erwähnen, wir sind keine Steuerberater oder Verberater, wie ich das gerne nenne, Erfüllungsgehilfen des Finanzamtes. Ja, wir beraten tatsächlich und wir versuchen auch nicht, irgendwelche Sachen zu verkaufen. Ja, die meisten, sag ich mal, Steuerberater, die überhaupt international was machen, die sitzen dann in Zypern, Dubai, Malta oder sowas und versuchen halt rein diese einzelne Lösung den Leuten anzudrehen. Das ist zwar nicht immer schlecht, aber meistens nicht geeignet. Ja, und ich war halt in allen Ländern der Welt, ich habe Kontakt in allen Ländern der Welt, ich weiß, wie es in allen Ländern der Welt ausschaut, und kann super unabhängig und neutral beraten. Ich sage immer so ein bisschen, wir sind Family Office für alle, die sich kein eigenes Family Office leisten können. Ja, und wir machen auch alle diese Tätigkeit und weit darüber hinaus, längst nicht nur Steuern, jeglicher Wohnsitz, Firmensitz, Bankkonto, Versicherung, alles unser Thema. Man kann mich da auch kostenlos fragen, gerade die Libertären natürlich, deswegen möchte ich das betonen. Ich habe diese kostenlose Telegram-Beratung, ist ja eh unter Libertären ein beliebter Messenger. Man kann mich dort einfach anschreiben, @startenlos.ch und mir seine Situation beschreiben, eine kostenlose Frage stellen. Eine kostenlose Frage beantworte ich immer. Libertären, beantworte ich auch gerne noch weitere kostenlose Fragen.
Eine. Danach ist...
Eine normalerweise. Aber wer sich hier als Libertär identifiziert und auf deinen Podcast verweist, der kriegt vielleicht mehr. Und wer es braucht, kann das dann natürlich gerne mit mir vertiefen, wenn er sieht, dass ich ihm helfen kann. Ja.
Was ist denn die Einstiegshürde, wo du normalerweise sagst, naja, wenn du jetzt... Ich meine, ein Student wird mit der noch einen 500-Euro-Job hat oder sowas, für den ist jetzt vielleicht Auswandern, der hat noch keine Firma oder sowas in der Art, für den ist vielleicht dein Geschäftsmodell noch nicht interessant oder so. Wo würdest du sagen, wo steigt man ein? Ab welchem, sag ich mal, Monatsgehalt oder ab welcher Summe müsste man auf der hohen Kante haben, damit es...
Ja, ich sage, man muss gar nichts auf der hohen Kante haben. Ich bin damals selbst, als ich mich 2015 nach meinem Bachelorstudium, also Abgabe der Kryptoarbeit, abgemeldet habe, hatte ich keine 2000 Euro mehr auf dem Konto, hatte auch gar kein Einkommen, bin damals nach Mexiko geflogen, hatte noch knapp 3 Monate Geld, habe damals den Startnussblock ins Leben gerufen, musste dann irgendwie überleben, ja, direkt aus dem Studium, eigentlich das Beispiel, was ich jetzt hatte.
Aber du hast ein großes Wissen dann, denke ich mal schon.
Ja, natürlich, ich hatte entsprechendes Wissen und entsprechende, entsprechend Mut, das Ganze zu schaffen. Es hat auch geklappt. Klar, das hat nicht jeder. Dennoch glaube ich, man kann gerade als jemand, der deutschen Sprache mächtig ist, heutzutage recht leicht sowas selber machen. Ja, du hast halt keine Billiglohnkonkurrenz aus irgendwie Indien, Pakistan und den Philippinen. Du kannst, wenn du halbwegs sinnvoll online arbeiten kannst, relativ schnell, selbst wenn du halbtags arbeitest, ein gutes Auskommen in vielen Entwicklungsländern auf der Welt haben. Du darfst dann natürlich langsam ausbauen und möglichst natürlich ein eigenes Unternehmen gründen und nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Also wenn der Wille da ist, ist auch ein Weg. Ja, ich habe mich natürlich immer an, sag ich mal, eher geringere Verdiener gewidmet. Ja, unsere Kunden sind nicht das, was die meisten Leute denken. Wir haben zwar hin und wieder auch deutschen Mittelstand, der mehrere Millionen Umsatz macht, aber die Kernzielgruppe sind immer noch Leute, die so 2.000 bis 10.000 Euro im Monat verdienen, würde ich sagen. Also durchaus schon, wenn man noch in Deutschland ein Kleingewerbe hat, kommen die Leute auf uns zu, weil es ist ja nicht nur die Steuer. Ne? Man hat ja zahlreiche andere Nachteile, wenn man in Deutschland ein Gewerbe hat. Ja, bereits durch eine Abmeldung, durch ein 2-3-Standortmodell, kann man auch die komplette Buchhaltung hinter sich lassen. Ja, ich bin zwar sozusagen Steuerbefreier, aber ich habe noch nie in meinem Leben Buchhaltung gemacht. Ich weiß zwar nicht, gar nicht, wie das geht, weil ich halt die richtigen Firmenjurisdiktionen nutze, wo ich das nicht machen muss. Man kann deutlich schwieriger abgemahnt verklagt werden. Auch so ein gewisses Thema in der Woken-Deutschland-Welt aktuell. Und hat natürlich auch zahlreiche andere regulatorische Vorteile. Und allein deshalb kann das in meinen Augen Sinn machen, egal, wenn man jetzt noch gar nichts verdient, aber irgendwas machen will, das sofort natürlich aus dem Ausland zu machen.
Krankenversicherung war auch ein Thema, das hast du auch schon angesprochen, dass man damit international ganz schön viel Geld sparen kann.
Ja, das ist ein bisschen mein Lieblingsthema. Da werde ich häufig drauf angesprochen. Ne? Was machst du, wenn du krank bist? Kommst du dann zum deutschen Sozialstaat zurück, Christoph? Da sage ich immer, ja, schau mal, gesetzliche Krankenversicherung, da bist du relativ schnell im Spitzensatz von über 1.000 Euro mittlerweile und es steigt und steigt. Kein Ende ist abzusehen. Aktuell zahle ich für meine internationale Premium-Krankenversicherung, die zwar gewisse Ausschlüsse hat, aber ich bin gesund und ehrlich gesagt, wenn ich zum Arzt gehe in, was weiß ich, Malaysia für 30 Euro, kann ich das auch Cash bezahlen. Da brauche ich keine Versicherung. Da zahle ich unter 100 Euro im Monat für. Und kann mich in jedem Krankenhaus der Welt, bei jedem Spezialisten, auch in Singapur oder in der Schweiz, behandeln lassen. Und das wird voll bezahlt. Ja. Das ist zwar ans Alter geknüpft, ich bin noch recht jung mit 34, aber selbst wer älter ist, man zahlt so im Durchschnitt ein Drittel der deutschen Pflichtversicherung. Ja, und das Ganze setzt sich eben auch auf alle anderen Aspekte fort. Ja, für fast alles, was dir mit deutschen Wohnsitz geboten wird, gibt es irgendeine internationale Alternative. Wenn du Deutschland verlässt, du kannst trotzdem dein Auto irgendwo anmelden, notfalls auch in Deutschland, auch ohne deutschen Wohnsitz. Du kannst trotzdem einen Handytarif haben. Du kannst praktisch alles machen, auch ohne Wohnsitz. Und wenn man das versteht, dann ist es halt auch viel einfacher, dieses Modell zu leben, auch wenn das natürlich bei vielen Leuten erstmal große Fragezeichen auslöst.
Ja, und genau das mit den, es löst erstmal große, es kommt einem am Anfang alles erstmal wahnsinnig fremd vor. Das war bei mir lange so. Während ich schon stundenlang Podcasts von dir gehört habe, kam das mir alles vor wie, boah, das ist kompliziert und steigt einem über den Kopf. Aber ich habe schon gemerkt, je länger man sich damit beschäftigt, desto einfacher wird das im Zeitverlauf auch immer. Und man fuchst sich
rein. Ja, man muss ein bisschen den Samen säen, sage ich immer, ja. Also ich habe irgendwann den Samen bei dir gesät und jetzt sprichst du eine Stunde mit mir über solche Themen.
Ja.
Und das ist auch bei vielen anderen Leuten der Fall. Also viele Leute verfolgen mich teilweise schon seit 10 Jahren und jetzt sehen sie endlich eben, sage ich mal, sind die Samen so weit gereift, dass sie zur Handlung kommen. Und das Gleiche hat es ja auch mit den libertären Gedanken auf sich. Wenn der einmal gesät ist, ich habe fast noch niemanden erlebt, der Sozialist geblieben ist, nachdem die richtigen Samen gesät wurden. Ja.
Ja, mein Problem, mein persönliches Problem ist immer, ich interessiere mich viel zu sehr für Theorie und mache viel zu wenig in der Praxis dazu. Also ich interessiere mich in der Theorie fürs Geldsystem, aber nicht dafür, mehr Geld zu haben. Das, keine Ahnung, mein Kopf funktioniert einfach so ein bisschen. Deswegen wollte ich ja auch gerade mit dir sprechen und deswegen wollte ich gerade ganz vielen anderen Leuten empfehlen, spart Steuern so viel, wie ihr könnt und ihr könnt euch eben bei staatenlos.ch, niemals verwechseln mit staatenlos.info, das sind die Reichsbürger, darüber
genau, informieren. Genau, auf unserer Webseite seht ihr, Steuern sind Raub, mach dich mit uns aus dem Staub, steht da ganz groß, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Das ist vielleicht das Schlusswort.
Jawohl. Ja, falls ihr auf steuernsindraub.com landet, da gibt es auch Querverweise zu anderen Libertären und da ist auch staatenlos.ch gelistet. Ja, Christoph, wie du schon gesagt hast, ist ein gutes Stichwort und wir verlinken selbstverständlich in der Videobeschreibung auch zu eurer Webseite, zu eurem Telegram-Kanal und natürlich gerne was zu Podcast oder was man sonst so findet. Wenn du noch ein positives oder so Abschlussstatement hast, lebend gerne. Ansonsten danke ich dir vielmals fürs Gespräch.
Ja, danke dir. War ein sehr nettes Gespräch, mal über andere Themen, über die ich sonst spreche. Ich glaube, viele Libertäre sollten sich einfach mal mit diesen Sachen beschäftigen. Ich wurde teilweise am Anfang sehr stark von Libertären angefeindet, weil sie meinten, trage gewisse Gedanken in die Öffentlichkeit, die lieber geheim bleiben sollten. Ja, also manche waren ein bisschen neidisch, weil sie das für sich nutzen wollten und Angst haben, der Staat schreitet ein, verbietet das alles. Aber es ist ehrlich gesagt nicht passiert. Es gibt heutzutage eher mehr Möglichkeiten als vor 10 Jahren. Und ich kann wirklich jedem nur raten, sich damit zu beschäftigen. Und auch nur kleinere Sachen für sein Leben umzusetzen.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.